Sie hören Die Schönheit der Nacht von Nina George, gelesen von Kathleen Gafflich, ein Hörbuch des Argon Verlags.
Es gab sie, diese aus einem unbekannten Nichts emporschnellende, die Seele mit fester Hand packende Sehnsucht, sich einfach fallen zu lassen und in der Tiefe des Meeres zu versinken. Ohne Gegenwehr, immer tiefer. Und sich selbst und sein Leben wegzuwerfen wie einen Kiesel. So, als sei man aus den Schluchten der Meere gekommen und gehöre eines Tages genau dort wieder hin. Vertigo Marais, so nannten die alten bretonischen Fischer diese aus dem Nichts kommende Lust, sich selbst auszulöschen, frei zu sein, frei von allem. Es geschah meist in den schönsten der Nächte, gerade dann. Deswegen sahen Fischer ungern in die Tiefe, und an Land hängten sie die Fenster zur Meerseite mit dichten Vorhängen ab. Daran dachte Claire, während sie sich anzog, und der Fremde fragte: Werde ich sie wiedersehen? Er lag nackt auf dem Bett, der Messingventilator unter der Decke drehte sich träge, zeichnete einen kreisenden Stern aus Schattenstreifen auf seine nackte Haut. Er streckte den Arm aus, als Claire den Reißverschluss auf der Rückseite ihres Bleistiftrocks zuzog. Der Mann griff nach ihrer Hand. Sie wusste, dass er damit fragen wollte, ob sie es nochmal tun würden. Eine geheime Stunde hinter verschlossenen Türen miteinander teilen. Ob es weitergehen würde oder bereits im Zimmer 32 des Hotel Langlois in Paris enden. Ob es beginnen würde, etwas zu bedeuten. Claire sah ihm in die Augen. Dunkelblaue Augen. Es wäre einfach gewesen, sich ihren Tiefen hinzugeben. In jedem Blick suchen wir das Meer und in jedem Meer den einen Blick. Seine Augen waren das Sommermeer von Sanary-sur-Mer an einem heißen Tag, wenn der Mistral die überreifen Feigen aus den Bäumen schüttelt und die sonnengleißenden weißen Gehsteige gesprenkelt sind mit ihrem violetten Saft und verwehten Blüten. Augen, die er währenddessen offen gelassen hatte, mit denen er Claire beobachtet, Claire angesehen, ihren Blick festgehalten hatte, als er sich in ihr bewegte. Das fremde Meer seines Blicks war ein Grund gewesen, weswegen sie ihn ausgesucht hatte, vorhin auf der Terrasse der Galerie Lafayette. Und weil er einen Ehering am Finger trug, wie sie. Nein, sagte Claire. Sie hatte vorher gewusst, dass es nur einmal geschehen würde. Keine Nachnamen, keine ausgetauschten Telefonnummern, keine Intimitäten einer allzu banalen Unterhaltung über ihre Kinder, Einkaufen auf dem Marché d'Aligre, Steakfried im Poulet, Kinofilme, Reisepläne und warum sie es einander taten, warum sie für eine Stunde ihr Leben verließen und sich an fremde Haut pressten, fremde Körpermulden streichelten, unbekannte Lippen umschlossen und mit genau denselben brennenden Körpern zurückkehrten in die eigentlichen Umrandungen ihres Lebens. Claire wusste, warum sie es tat. Warum er, das ging sie nichts an. Ihre Hände öffneten sich gleichzeitig, glitten auseinander. Die letzte Berührung. Vielleicht die zärtlichste, verständigste. Er fragte nicht, warum. Er sagte nicht, dass er es bedauere. Er ließ Claire genauso los, wie sie ihn. Ein Stück Treibgut im Fluss des Tages. Claire hob ihre geöffnete Handtasche auf. Sie war von dem Kirschholztischchen am Fenster unter der Dachschräge gefallen, als der Mann sie sanft gegen eine der Säulen gedrückt und den Rocksaum hochgestreift, die Seidenkante ihrer halterlosen Strümpfe entdeckt und gelächelt hatte, während er sie küsste. Claire hatte es geplant, einen wie ihn zu finden, in den tausenden Gesichtern von Paris. Die jähe Imagination des eigenen Körpers, wie er sich an den anderen presst. Dasselbe Bild, im Blick des anderen gespiegelt. Sie hatte die Halterlosen nur aus diesem Grund in der Universität angezogen, in ihrem Büro, nach ihrer letzten Vorlesung vor der zweimonatigen Sommerpause. Und sie hatte das obligatorische Abschlussfest des Kollegiums nach einem halben Glas eiskalten Champagners unauffällig verlassen. Das waren die anderen Professoren gewohnt, dass Claire sich nach einer höflichen Karenzzeit von Festivitäten diskret zurückzog. Madame le Professeur geht immer vor dem Augenblick, in dem normale Leute beginnen, sich zu duzen. Das hatte Claire einmal in der Damentoilette einer Referentin zu einer neuen wissenschaftlichen Mitarbeiterin über sich sagen hören. Beide wussten nicht, dass Claire in einer der Kabinen war. Claire hatte den Frauen Zeit gegeben, vor ihr den Raum zu verlassen. Sie hatte bis zu dem Moment nicht registriert, dass sie sich tatsächlich mit niemandem im Kollegium duzte. Manche fürchteten sie, ihr Wissen als Verhaltensbiologin über die Anatomie menschlicher Emotionen und Handlungen. Sie fürchteten Claires Kenntnis über Wille und Willkür auf eine Weise, wie viele Menschen sich vor einem Psychologen fürchten, weil sie gleichermaßen hoffen, dass er sie bis auf das Rückgrat ihres Seins durchschaut und versteht, warum sie die geworden sind, die sie sind, mit all ihren Verfehlungen, Zwängen, schuldlosen Verwundungen, und sich ängstigten, was Claires Seelentomograph unter den Schichten aus Wohlverhalten und Geheimnissen entdecken könnte. Sie würde die Strümpfe nicht noch einmal anziehen, sondern gleich beim Hinausgehen in den schwarz-goldenen Mülleimer in dem kleinen Badezimmer mit den Art Deco-Fliesen werfen. Claire sammelte den herausgeglittenen Schlüssel, das Mobiltelefon, ihr ledernes Notizbuch und ihren Universitätsausweis ein, ohne den keiner mehr an dem bewaffneten Soldat vor der Sorbonne und den angegliederten Instituten vorbei und hineinkam, und räumte alles zurück in das Seidenfutteral ihrer Tasche. Schloss sie, fasste ihr dunkelblondes Haar im Nacken zusammen und schlang es zu einem akkuraten Chignon-Knoten. »Sie sind schön im Licht vor dem Fenster«, sagte der Mann. »Bleiben Sie einen Augenblick so, einen Gedanken lang. So werde ich Sie mit mir tragen, bis wir uns vergessen.« Sie tat ihm den Gefallen. Er wollte es ihnen leicht machen. Er hatte nach Milch und Zucker, nach Kaffee und Lust geschmeckt.